ARD Sounds.
Vor ein paar Jahren war das Stichwort künstliche Intelligenz was für Science-Fiction-Filme. Heute haben viele von uns eine KI-App auf dem Handy, zum Beispiel zum Chatten. Soziale Netzwerke werden von KI-Videos geflutet und KI-Musik mischt in den Charts mit. Die Entwicklung geht super schnell voran. Die großen Player sind die USA und China. Und die Frage ist, kann Europa bei dieser bahnbrechenden Technologie überhaupt mitspielen? Dr. Mehdi Ali ist KI-Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme und er sagt ja. Heute erfahrt ihr bei Science Tea Time, wie Mehdi einer europäischen KI 2 Dutzend Sprachen beigebracht hat und welche die schwierigste war, warum er statt Profifußballer doch lieber Wissenschaftler geworden ist und wie es eines seiner Projekte auf eine Präsentation eines der reichsten Unternehmen der Welt geschafft hat.
Es ging um die Präsentation vom CEO von Nvidia. Ende 21, kurz bevor ChatGPT auf den Markt gekommen ist, haben wir unser eigenes Sprachmodell trainiert, Tolken. Und das hat der CEO von Nvidia als einer der relevanten europäischen Modelle erwähnt. Und dass das Projekt dann quasi auf der Folie dann gelandet ist, das hat uns extrem stolz gemacht und das war auch für uns ein Riesenerfolg.
Ihr hört Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Ich trinke heute meinen Tee mit dem KI-Spezialisten Dr. Mehdi Ali. Ich bin Frank Seibert. Hi Mehdi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ich würde dir gerne einen Tee anbieten. Du kannst dir hier einen aussuchen, während ich dir Wasser einschenke.
Super, vielen Dank. Wenn wir da haben, Früchtetee, Zitrone, Zimt, Ingwer.
Mehdi, du arbeitest ja am Fraunhofer-Institut. Aber du warst früher gar nicht so der Computer-Nerd, sondern eher Fußballfreak, oder?
Genau, so wie viele Kinder in Deutschland habe ich auch sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Und wie der Traum vieler war es dann der Wunsch, Profifußballer zu werden. Aber dafür hat es nicht gereicht. Ja. Bin im Nachhinein froh darüber und bin jetzt halt quasi KI-Wissenschaftler.
Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, so es geht für mich in Richtung künstliche Intelligenz, in Richtung Informatik, ich will was mit Computern machen?
Also nach meinem Abi dann überlegt, was studiert man? Es gab viele Möglichkeiten, habe dann geschwankt zwischen Mathematik und Informatik und hatte dann einen Bekannten, der Informatik studiert hat. Und das hat sich sehr interessant angehört. Dann dachte ich mir, komm, schau mir das mal an, ein Semester, ob mir das Spaß macht. Und es hat mich direkt gefesselt von Beginn an. Und während meines Bachelorstudiums gab es ein Pflichtpraktikum und dann habe ich mich beim Fraunhofer beworben. Genau, und da kam ich halt in Berührung mit KI und ich fand das super spannend, wusste, in dem Bereich möchte ich bleiben.
Was hat dich an der Informatik begeistert?
Das Ganze, dass man halt viele Sachen viel effizienter durchführen kann, dass man die Sachen automatisieren kann, wofür wir Menschen halt extrem lange brauchen würden und dass es halt viel, viel schneller geht. Und man kann die Arbeit auch erleichtern.
Gab es jemals einen Plan abseits der Informatik für dich?
Als ich dann mit der Informatik begonnen habe, nein, eigentlich nicht. Dann war es ziemlich klar, dort bleibe ich. Ich habe ja auch ein bisschen Glück in dem Kontext gehabt, dass dann KI so einen Aufbruch bekommen hat und es wurde halt immer spannender, wenn man jetzt überlegt, quasi. Es gab ja einen Winter der KI, wo dann halt das Thema halt nicht mehr so interessant war.
Yeah.
Genau, ging es halt darum, als was man zeigen konnte, dass eine gewisse Funktion nicht mit einem künstlichen Neuron repräsentiert werden kann. Mhm. Dann hat man quasi dieses Feld als nicht vielversprechend betrachtet.
Also das heißt quasi, man hat irgendwann gedacht, wir können eigentlich sowas wie künstliche Intelligenz niemals schaffen.
Man hat halt dieses eine Neuron, mit dem man versucht hat, gewisse Sachen zu repräsentieren. Das hat nicht geklappt. Man weiß heute, wenn man halt mehrere Neuronen nimmt, quasi ein größeres Netz, ein tieferes Netz, dann kann man halt viele Sachen sehr, sehr gut repräsentieren. Mhm. Und das war halt damals noch nicht so bekannt.
Wo nutzt du denn KI im Alltag?
Die Frage ist, wo nutze ich es nicht? Also viele Sachen merkt man ja auch gar nicht, sei es im Smartphone. Klar, beim Sport nutze ich es bisher nicht, aber ich denke, in Zukunft werden auch Fitness-Apps kommen oder die gibt es wahrscheinlich schon, wo quasi auch sehr viel KI drin ist. Aber jetzt in meinem Sportalltag, ich mache halt sehr viel Sport, nutze ich noch keine KI.
Und wenn du ChatGPT oder so eine Frage stellst, sagst du dann auch bitte und danke?
Ja, interessanterweise. Das fällt mir auch jedes Mal auf. Das ist für mich so eine Art des Umgangs miteinander. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man es nicht macht, dass das quasi dann auch abfärbt auf der Interaktion mit anderen Menschen.
Ah.
Wenn man sehr stark mit der KI kommuniziert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man gewisse Gewohnheiten dann annimmt und dass sich das dann überträgt. Was ich halt immer verwunderlich finde oder ein bisschen so überraschend, wenn ChatGPT mich mit meinem Namen anspricht.
Ja.
Das ist so ein bisschen, ja, erstaunlich. Ja.
Selbst für dich?
Ja, ist ein bisschen so zu persönlich, würde ich sagen.
Ah, okay.
Ja.
Weil manche finden das vielleicht cool, ne? Das
ja,
ist ja genau
klar.
Der Punkt.
Ja.
Wie ist es dir denn persönlich gegangen, als du das erste Mal ChatGPT genutzt hast?
Ich fand es beeindruckend, aber es gab einen prägenden Moment, wo ein sehr guter Freund von mir mich angerufen hat, der quasi nichts mit Informatik und KI zu tun hat. Und der meinte, hey Mehdi, stell mir irgendeine Frage, ich habe eine KI hier, die alles beantworten kann.
Ja.
Also mir war direkt klar, dass das ChatGPT war.
Ja.
Und das war für mich so ein Aha-Moment. Das Thema ist jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen. Ist jetzt kein kein Thema mehr, das quasi nur unter Expertinnen und Experten diskutiert wird, sondern wirklich, das hat jetzt Zugang zur Gesellschaft gefunden.
Ja.
Was noch kritisch ist, dass der kritische Umgang mit der Technologie noch nicht groß genug ist. Weil was ich halt sehe im Alltag, dass viele die Technologie nutzen und das, was ChatGPT ausgibt, als per se wahr angenommen wird, da ist es wichtig auszubilden und damit die Menschen verstehen, dass die Antworten auch halluziniert sein können.
Du beschäftigst dich in deiner KI-Forschung auch vor allem mit Sprache und mit Foundation Models. Was genau ist das denn?
Genau, Foundation Modelle, da ist die grundlegende Idee, dass man ein Modell hat, das auf massiven Datenmengen trainiert wurde und viele Aufgaben lösen kann. Zuvor hat man ja sehr spezialisierte Modelle, das heißt ein Modell für eine ganz bestimmte Aufgabe.
Mhm.
Klassifizierung von Bildern, Tiere oder Menschen. Also für jede verschiedene Aufgabe gab es ein eigenes Modell.
Ja.
Und das ist halt der große Vorteil, dass man ein Modell hat, das man halt in vielen verschiedenen Anwendungen dann nutzen kann.
Das klingt nach einer riesigen Aufgabe. Warum hast du dir genau das ausgesucht?
Weil hier das Coole ist, dass man sieht, wie mächtig diese Systeme sind. Mhm. Und wenn man hier die Möglichkeit hat, mitzuwirken, ist das halt super spannend für mich gewesen.
Es gibt ja schon ganz viele, vor allem sprachbasierte KIs. Warum braucht es dann noch ein neues?
Sehr gute Frage. Die Frage wird oft gestellt. Warum müssen wir die Entwicklung in Deutschland, in Europa vorantreiben? Wie viele schon gesehen haben, die Systeme sind ziemlich mächtig. Also wir betrachten das auch als eine disruptive Technologie, die quasi in Zukunft immer mehr Einwirkungen in unser Leben haben wird. Und die wird einiges verschieben. Also wie wir mit Technologie interagieren, wie wir uns weiterbilden. Und weil das so eine kritische Technologie sein kann, sein wird, ist es wichtig, dass wir souverän agieren können und quasi die Entwicklung selber vorantreiben können, dass wir unser eigenes Schicksal quasi auch in der Hand haben.
Als Europa?
Genau.
Mhm. Das heißt, da geht es auch ein bisschen so eigentlich um Geopolitik, ne? So welche Staaten wollen vielleicht irgendwann ihre KIs so nutzen für sich und uns davon ausschließen von der Nutzung oder so, ne?
Ganz einfaches Beispiel. Ich gehe davon aus, dass in der Zukunft die Wirtschaft eine KI-getriebene Wirtschaft sein wird.
Mhm.
Und wenn wir Modelle nur von außerhalb erhalten und dann plötzlich entschieden wird, gewisse Beschränkungen oder gewisse Kostenerhöhungen zu definieren, dann wird das unsere Wirtschaft signifikant beeinflussen. Und ähnlich ist es auch was mit dem Thema Hardware. Wir müssen in der Lage sein, unsere eigene Hardware für das Training dieser Modelle entwickeln zu können.
Also Chips.
Chips. Mhm. Weil es ist ja nie garantiert, dass man zu jeder Zeit die besten Chips erhält. Es kann geopolitisch so viel passieren. Und deswegen so kritische Sachen wie Chipherstellung, KI selbst, sollten wir selber in der Hand haben.
Mhm. Also geht es auch in deiner Forschung eigentlich sehr um ein zukunftsgerichtetes Szenario, ne? Also ihr müsst das jetzt bauen, damit wir in Zukunft irgendwie alle den guten Zugang zu KIs haben.
Also gerade hat ein Projekt gestartet, wo das Ziel ist, ein 100 Milliarden Parameter Modell zu trainieren. SOFI heißt das Projekt. Und das S in SOFI steht für Sovereign. Sovereign Open Source Foundation Model for European Intelligence. Genau, und das ist halt dieser Gedanke, dass wir halt souveräne KI in Europa entwickeln.
Also so ähnlich wie ein europäisches ChatGPT, richtig?
Wir versuchen jetzt nicht das Gleiche zu machen wie ChatGPT. Ich glaube, das sollte nicht das Ziel sein, sondern wir sollten schauen, was ist charakteristisch für Europa und was sind unsere Stärken, wie sollten wir die einbringen?
Ja.
Sprachliche Vielfalt, das sollten wir auf jeden Fall adressieren. Und wir haben eine sehr starke Industrie, diverse Industrie mit sehr vielen Industriedaten.
Ja.
Und was ich denke, was sinnvoll ist, dass wir halt Modelle entwickeln, die halt spezialisiert für Unternehmen sind.
Ah.
Und auch im besten Fall diese Daten nutzen, um dann quasi die eigene Wirtschaft dann voranbringen.
Also sagen wir mal, die Autoindustrie braucht andere Features als die Stahlindustrie.
Genau, richtig. Mhm. Das ist eine ganz andere Domäne. Das Modell soll die Domäne verstehen.
Mhm.
Und im besten Fall sollen die Modelle so klein wie möglich sein, um halt das relativ kostengünstig zu machen. Aber als Grundlage brauchen wir immer dieses große Modell, aus dem wir halt kleinere Modelle ableiten.
Ja.
Uns ist halt wichtig, quasi eine nachhaltige Struktur aufzubauen, die uns dann ermöglicht, kontinuierlich Modell für Modell zu entwickeln.
Du hast ja in deiner eigenen Biografie auch viel mit Sprachen zu tun gehabt schon immer, ne? Du bist mit drei Sprachen, glaube ich, aufgewachsen.
Genau, das ist Deutsch natürlich, dann Italienisch mütterlicherseits und dann so ein persischen Dialekt väterlicherseits.
Okay, das heißt, Sprache hat dich irgendwie auch schon immer geprägt, oder?
Ja, richtig. Also ich finde es super faszinierend, weil Sprache verbindet und man kriegt dann auch einen ganz anderen Zugang zu verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Menschen. Und ja, deswegen der Aspekt Multilingualität in meiner Forschung liegt mir besonders am Herzen.
In deiner Wahrnehmung ist das eher unterrepräsentiert, so Menschen, die mit verschiedenen Biografien irgendwie in die Forschung gekommen sind, mit verschiedenen Sprachen groß geworden sind, die mit verschiedenen Kulturen groß geworden sind. Ist das eher selten?
Ich muss sagen, in der Informatik nicht, insbesondere im KI nicht, weil es ein sehr internationales ja. Feld. Ich komme gerade von 2 Konferenzen zurück, einmal aus Italien und einmal in China. Und da sieht man halt Menschen aus der ganzen Welt. Das ist halt super spannend. Mhm. Ich würde sagen, im Bereich KI ist das nicht der Fall. Also weniger der Fall. Das ist sehr, sehr international.
Ja, das ist ja vielleicht auch das Schöne sozusagen auch an Programmiersprachen oder so, ne, dass es eine neue Sprache ist, die für alle gleich zugänglich ist.
Genau, richtig.
Und die gar nicht so jetzt so Barrieren schafft, je nachdem, welche Muttersprache man hat.
Ja, ich finde vor allem jetzt, KI kann dann auch helfen, diese Barrieren zu überwinden.
Mhm. Im besten Fall, daran arbeitest du ja.
Genau, richtig.
Wie war denn deine Unterstützung in der Familie, in die Forschung zu gehen, auch einen Doktor zu machen? Also ich komme zum Beispiel aus dem Haushalt, meine Eltern haben beide nicht studiert. Und für die war das immer wichtig, dass ich studiere. Aber ich wusste auch, die können mir das nicht erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar. Wie war das bei dir?
Also ich hatte extrem Unterstützung von meinen Eltern, auch sehr viele Freiheiten. Also ich wurde halt komplett unterstützt in dem, was ich mache. Deswegen, meine Eltern waren halt sehr, sehr stolz, dass ich das gemacht habe. Und ja, die haben halt auch gemerkt, das ist für mich halt keine Arbeit, sondern eher ein Hobby. Das haben die auch sehr verstanden. Ich arbeite auch sehr, sehr viel, also Arbeit in Anführungszeichen. Aber weil die halt verstehen, dass das für mich halt ein Hobby ist.
Deswegen sagst du Arbeit in Anführungszeichen?
Genau, richtig.
Ja. Also es ist für dich eher Spaß?
Ja, ja? Extrem viel Spaß. Also es ist schon eine Passion für mich, weil halt so viel noch zu tun gibt und das ganze Feld ist super spannend. Man sieht auch, wie effizient oder wie effektiv die Systeme sind und halt auch in Zukunft viele Probleme adressieren können. Und wenn man halt ein Teil davon sein kann, das motiviert mich sehr.
Wenn du von deiner Arbeit sprichst als eine Art Hobby, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also gibt es da gar keine definierten Arbeitszeiten, sondern du arbeitest quasi immer, oder?
Ich würde so definieren, dass ich meine Freizeit auch sehr viel mache, das sehr nah an meiner Arbeit ist.
Was zum Beispiel?
Programmieren beispielsweise neue Experimente oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, höre ich mir oft Podcasts an, KI-Podcasts, um dann halt zu verstehen, was sagen die Experten, Expertinnen weltweit über aktuelle Entwicklung.
Also es ist wirklich so eine Passion.
Genau, richtig. Oder wenn ich Kinder sehe und dann wie sie Sachen aufgreifen, das ist halt dann super spannend für mich, weil ich dann versuche, das zu übertragen auf die KI-Systeme. Also ich finde halt, wie Menschen lernen, wie Menschen etwas aufnehmen, das betrachte ich dann immer aus einer KI-Perspektive auch.
Mhm. Du arbeitest ja wahrscheinlich nicht alleine an solchen Modellen.
Ja, das sind größere Teams.
Kannst du mal was über die Zusammenstellung der Teams sagen? Also welche Menschen arbeiten da drin?
Ja, Hintergründe sind sehr, sehr vielfältig. Klar, ein großer Teil ist Informatik, aber auch Mathematiker, Physiker, Neurowissenschaftlerinnen, Neurowissenschaftler. Also sehr heterogen.
Und was würdest du sagen, hast du in einer Teamarbeit gelernt, was du vielleicht so alleine nicht gelernt hättest?
Also was für mich wesentlich ist und was mir auch sehr, sehr früh klar war, dass das Thema nur ein Teamerfolg sein kann. Also hier gibt es keine Einzelkämpfer. Also wer das versucht, der wird nicht weit kommen. Ja. Das Thema ist halt groß. Hier wird es auch nicht reichen, Deutschland alleine, sondern es muss europaweit sein. Hier muss man in Teams agieren, um das Thema voranzubringen.
Ja.
Wir hatten letzte Woche einen Workshop in Berlin, wo wir quasi die ganzen Organisationen aus Europa zusammengebracht haben, die quasi Modelle schon trainiert haben. Wir hatten dann auch Vorträge aus den USA mit dabei, wo wir diskutiert haben, Best Practices, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie können wir sicherstellen, dass wir die gleichen Arbeiten nicht doppeln.
Mhm.
Genau, das machen wir kontinuierlich, halt die Leute dann zusammenzubringen.
Zusammenarbeit mit den großen Tech-Unternehmen gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Weil die wollen wahrscheinlich ihre Daten für sich behalten.
Ja, also seit ChatGPT habe ich das Gefühl, dass die Zusammenarbeit ein bisschen schwieriger wird.
Mhm.
Verständlich, weil quasi jetzt gesehen wird, hey, das ist disruptiv und man möchte halt den Wettbewerbsvorteil beibehalten, aber umso besser, dann forschen wir halt mit anderen Institutionen innerhalb von Europas zusammen.
Mhm.
Genau, aber mit amerikanischen Universitäten ist das immer noch möglich. Also um ein weiteres Beispiel zu geben, wir hatten, im November war ich 8 Tage in Kanada mit Lamar. Lamar ist eine Forschungsorganisation, wo 2 Fraunhofer-Institute mit dabei sind und 2 Universitäten, die Universität Bonn und die TU Dortmund. Und dort leite ich eine Innovationsgruppe für Foundation-Modelle. Und als Lamar-Delegation haben wir Forschungseinrichtungen in Kanada besucht und dort mit den Forscherinnen und Forschern uns ausgetauscht.
Okay.
Und das Ziel ist wirklich dann auch, solche Zusammenarbeiten in Zukunft zu etablieren.
Bei dir geht es auch um die Tokenisierung. Du hast vor dir eine kleine Modelleisenbahn stehen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Tokenisierung bedeutet Zerlegung von Wörtern in atomare Einheiten, die dann genutzt werden können, um andere Wörter zu repräsentieren. Die einzelnen Teile der Modelleisenbahn sind die Tokens unseres Vokabulars.
Ja.
Und was jetzt wichtig ist quasi, dass man die Tokens so aufgeteilt hat, dass man möglichst wenig Einzelteile benötigt.
Das heißt, nicht jeder Buchstabe ist ein Waggon.
Genau, richtig.
Sondern man nimmt Wortteile.
Genau, richtig. Mhm. Ja. Das Modell hat in jedem Schritt, wo es was lernt, eine begrenzte Kapazität an Tokens, die es aufnehmen kann. Und das heißt, wir möchten möglichst viel Text in diesem, man nennt das Kontext, repräsentieren. Und wenn man quasi jetzt eine sehr starke Fragmentierung des Eingabetextes hat, dann kann man halt weniger Text in einem Trainingsschritt verarbeiten.
Mhm. Und wirft das Kosten auf?
Definitiv. Wenn wir uns überlegen, wenn wir beispielsweise mit ChatGPT interagieren und Unternehmen das machen, zahlen die ja per Token. So, was jetzt passieren kann, man hat einen Text in Englisch, da hat man Kosten X und wenn man den Text in eine andere Sprache übersetzt, kann es sein, dass er X mal mehr Tokens hat. Das heißt, man hat auch X mal mehr Kosten. Mhm. Das ist quasi auch keine gleichberechtigte Nutzung der Technologie in den verschiedenen Sprachen. Mhm. Das heißt, hier hat es direkt auch einen wirtschaftlichen Einfluss.
Die deutsche Sprache hat ja auch die Eigenheit, dass wir besonders gerne sehr kompliziert Wörter aneinander stecken. Ich kenne zum Beispiel das Wort Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgaben-Übertragungsgesetz.
Ja, das ist einer meiner Lieblingswörter, um auch zu verdeutlichen, wie wichtig der Tokenizer ist. Mhm. Genau, wie wir sehen, das Wort besteht aus vielen zusammengesetzten Wörtern, was charakteristisch für die deutsche Sprache ist. Und wir haben dieses Wort genutzt, um mit einem Tokenizer zu tokenisieren, der für Englisch optimiert ist. Und wir haben das originale Wort ins Englische genommen, tokenisiert, uns angeschaut, wie viele Einzelteile werden da generiert, das ins Deutsche übersetzt und quasi geschaut, wie viele Tokens werden hier erstellt. Und das waren halt dann viermal so viel. Das heißt, identischer Inhalt wird aber viermal so viel Tokens benötigt, das heißt auch wesentlich teurer.
Und je weniger Tokens, je weniger Rechenleistung, desto besser kann es trainiert werden.
Genau.
Und desto günstiger ist es letztlich auch.
Ja.
Aber ist die deutsche Sprache nicht einfach komplizierter oder beziehungsweise man kann im Englischen vielleicht manches sehr viel leichter und einfacher in wenigen Wörtern ausdrücken, in Deutsch eher mit mehreren Wörtern?
Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Tokenizer auf deutsche Texte trainiert wurde, um quasi halt diese Wörter zu sehen und zu lernen. Wir lernen jetzt in Anführungszeichen, wie quasi eine sinnvolle Unterteilung von Tokens notwendig ist, um quasi deutsche Sprache zu repräsentieren.
Und worin genau besteht eine Ungerechtigkeit jetzt in den unterschiedlichen Sprachen?
Angenommen, ein Tokenizer wurde für eine bestimmte Sprache, man spricht hier von Low-Resource Sprachen, die es nicht viele Texte gibt und das Modell hat diese Texte nicht gesehen, dann findet eine sehr ineffiziente Tokenisierung statt. Das ist dann auch
Hast du da ein Beispiel für? Bei welcher Sprache ist es besonders?
Maltesisch ist zum Beispiel ein Beispiel, da gibt es einige Sprachen, also quasi auch Dialekte, die schauen wir uns auch an. Man muss halt erwähnen, die Modelle heutzutage werden zum großen Teil auf Internetdaten trainiert und das Internet ist halt quasi sehr stark englischzentrisch. Und deswegen ist es halt auch extrem wichtig, dass wir in Europa das als auch einen europäischen Prozess sehen, wo wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von allen Ländern einbeziehen und im besten Fall auch Texte in diesen Sprachen erhalten.
Weil sonst auf Maltesisch sozusagen so eine KI zu benutzen deutlich teurer wäre als auf Englisch.
Genau, und vielleicht auch deutlich schlechter.
Und das machst du auch? Also es klingt so sprachwissenschaftlich fast schon, ne?
Genau, also ich sehe sehr viel Computerlinguistik mit dabei und das machen wir auch, weil das einer der ersten Schritte beim Training ist. Was wir dann gemacht haben, einen multilingualen Tokenizer, dadurch konnten wir dann alle 24 europäischen Amtssprachen sehr effizient repräsentieren.
Viele Menschen denken ja, die KI, die kann richtig... Also die kann richtig denken, ne? Die ist eine Persönlichkeit, die irgendwie dir eine Antwort gibt, die völlig wow, so eigenständig ist. Das ist ein Trugschluss, oder?
Ich würde sagen, ja. Für mich ist eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht wichtig, ob sie jetzt denkt oder nicht denkt. Ich bin halt sehr pragmatisch. Sie löst Probleme, für die wir Menschenintelligenz benötigen.
Ja.
Und solange das funktioniert, erreicht sie das Ziel. Natürlich, aus Forschungsperspektive bin ich halt sehr stark daran interessiert, so ein Abbild der menschlichen Intelligenz, aber vielleicht muss das auch nicht das letztendliche Ziel sein. Vielleicht mit den Ansätzen, die wir haben, ist das nicht essentiell, ob die jetzt wie wir denken oder nicht. Sie müssen halt Aufgaben robust lösen können.
Und du würdest sagen, das Ziel ist, letztlich eine Maschine zu bauen, die noch intelligenter ist als wir?
Ja, weil dadurch können wir halt viele Themen viel schneller voranbringen und viele Probleme auch lösen.
Was sollte denn eine KI unbedingt können in der Zukunft?
Was ich denke, was wichtig ist, damit wir wirklich zu AGI kommen, Artificial General Intelligence.
Das ist die nächste Stufe sozusagen?
Die nächste Stufe quasi, dass sie halt alle Aufgaben, wofür wir Expertinnen und Experten benötigen, mindestens genauso gut kann oder besser. Und ich denke, die Schlussfolgerungsfähigkeiten müssen auch ausgebaut werden. Man spricht hier vom Reasoning.
Weil es klingt vielleicht für manche Menschen bedrohlich. Es gibt ja dieses Szenario, dann übernehmen die Maschinen irgendwann die Kontrolle über uns.
Ja, die Ängste gibt es, die sind nachvollziehbar, aber ich sehe da jetzt kein Worst-Case-Szenario. Trotzdem müssen wir halt verantwortungsvoll mit der Technologie umgehen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir quasi diese Technologien hier in Europa selber entwickeln. was kritisch sein könnte, wenn man diese Systeme beispielsweise im militärischen Gebrauch nutzt. Weil wenn da jetzt keine Menschen mehr im Einsatz sind, sondern Roboter, dann ist die Hemmschwelle wahrscheinlich auch viel anders.
Mhm. Ja, dann stellen sich ethische Fragen, ne?
So. Genau, richtig.
Mhm. Ich habe mich gefragt, sozusagen, wer die dann eigentlich noch kontrollieren kann, wenn sie so Expertinnen und Experten ersetzt, ne?
Ich denke, für kritische Anwendungen ist es essentiell quasi, dass der Mensch am Ende des Tages die letzte Entscheidungsgewalt hat.
Mhm.
Für nicht kritische Anwendungen, dann kann das ein bisschen abgeschwächt werden, aber der Mensch sollte am Ende immer die Überhand haben.
Welche Aufgabe denkst du, müsste eine KI in Zukunft auf jeden Fall lösen, damit wir ein besseres Leben haben?
Also was ich persönlich halt sehr, sehr spannend finde, ist personalisierte Bildung, die es dann allen ermöglicht, das zu lernen, woran man interessiert ist und den Zugang zur Bildung extrem einfach zu machen. Ich denke, das wäre für unsere Gesellschaft sehr, sehr essentiell.
Und so im Alltag? Also mein erster Gedanke ist immer, wenn ich an so einer roten Ampel stehe nachts und denke mir so, warum soll ich jetzt hier stehen bleiben? Warum versteht diese Ampel nicht, dass hier überhaupt kein Verkehr ist? Warum ist diese Ampel nicht intelligent genug? Da denke ich mir manchmal, da könnte eine KI was machen.
Ja, das ist ein Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Alltag, Reisekostenabrechnung. Jetzt bin ich hier nach München gereist. Ja. Genau, da wird die Reisekostenabrechnung kommen. Wenn das die KI automatisieren könnte,
das würde auch vielen Leuten einiges an Arbeit sparen.
Ja, definitiv.
An Nerven.
Ja.
Wenn ich jetzt mal USA und China mit Europa vergleiche oder der EU, dann haben wir ja andere Datenschutzrichtlinien.
Ja.
Kann Europa überhaupt noch mitziehen?
Ja, definitiv ja, ein großes Ja meinerseits.
Mhm.
Wir müssen quasi das Thema halt nur strukturell dann anders angehen. Zum einen ist wichtig, dass wir verstehen, dass das eine sehr wichtige Technologie ist und dass unsere...
Haben wir das schon verstanden?
Ich denke immer mehr ja. Vor 2 Jahren würde ich noch sagen weniger. Da gab es halt auch viele Stimmen, warum benötigen wir das? Wird anderweitig schon entwickelt, wir können das ja einfach nutzen.
Ja.
Aber ich glaube, man sieht, wie viel Einfluss die Systeme nehmen. Ist klar, dass es kritische Infrastruktur ist. Ich denke, das Verständnis ist da. Der nächste Schritt ist dann, zum einen Rechenzeit zur Verfügung zu stellen, weil diese Systeme benötigen viel Rechenzeit und dass das Ganze gefördert wird, sowohl finanziell und dass man dann auch die Talente dann beisammenhält. Also man muss halt eine kritische Masse an Talenten zusammenbringen, die dann mit genug Rechenzeit ausstatten und dann die fördern. Dann kann man das definitiv schaffen.
Ich habe vor einigen Monaten mit einem Entwickler in Silicon Valley ein Interview geführt und es ist ein Deutscher, der dorthin gezogen ist und ich habe ihm so gesagt, naja, ist das nicht so, dass in Deutschland irgendwie denken wir erstmal so an die Probleme, ne? Und in den USA spricht man erstmal von Chancen, ne? Und er meinte, ja, eigentlich ist es auch der Grund, warum er sozusagen ausgewandert ist, weil das oftmals ein Problem ist, sozusagen, ne? Es wird erstmal gesehen, was könnte das alles für ethische Probleme aufwerfen, für datenschutzrechtliche Probleme. Siehst du das auch so?
Ja, ich denke auch, dass es ein Perspektivwechsel ist extrem wichtig, dass man die Chancen sieht. Und vielleicht noch ein Aspekt, was Probleme angeht. Während meines Bachelorstudiums hatte ich meinen Betreuer am Fraunhofer, wo ich da mein Praktikum gemacht habe, und der meinte, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.
Mhm.
Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir dieses Mindset haben, dass wir Chancen sehen und Herausforderungen. Und dass man halt die Chancen nutzen kann, um die Herausforderungen anzugehen.
Wo zieht es dich denn in Zukunft hin? Weißt du das schon?
Ich wünsche mir, dass ich einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, das Thema KI in Deutschland, Europa mitgestalten zu können. Und ich hoffe, dass dann quasi die Bedingungen gegeben sind, um das machen zu können. Am liebsten würde ich hierbleiben und das Thema voranbringen.
Also du, für dich steht jetzt nicht irgendwie in Frage, ob du in Deutschland weiter forschst?
Ich bleib definitiv hier.
Okay, also auch wenn irgendein CEO von OpenAI anruft und sagt irgendwie, ich habe einen Job für dich?
Nee, das wäre jetzt für mich nicht interessant. Ich hoffe, dass wir die Bedingungen hier schaffen, dass das nicht notwendig sein wird, dass ich oder viele andere wegziehen müssen.
Was würdest du sagen, ist so einer deiner größten Erfolge bisher?
Das Projekt OpenGPTX, das wir zusammen mit unserem Konsortium auf die Beine gestellt haben, und dort haben wir das erste Modell trainiert, einer der ersten oder europäischen Modelle, Teuken. Das ist ein Sprachmodell, das dann für alle 24 europäischen Amtssprachen trainiert wurde.
Also so wie ChatGPT, dass ich in einem Chat Fragen stellen kann.
Genau, richtig. Also es ist ein kleineres Modell, aber wirklich sehr optimiert auf die europäischen Sprachen.
Ja.
Und es ist ein Riesenerfolg gewesen, weil wie gesagt, solche Modelle zu trainieren, ist sehr komplex. Und das haben wir im Konsortium hervorragend gemacht. Und das Ergebnis oder das Modell wurde dann quasi auch auf der Folie vom NVIDIA-CEO erwähnt. Und das ist aus dem Grund extrem relevant, weil NVIDIA hat eine extreme Strahlkraft und das wurde einem internationalen Publikum gezeigt. Das heißt, unser Projekt hat sehr viel Aufmerksamkeit genossen. Dann hatte ich eine Publikation, die jetzt einen Best Paper Award gewonnen hat. Das war auch natürlich während meiner Promotion auch super cool. Genau, das sind so die 2 Hauptaspekte, die ich sagen würde. Aber ich finde, das Spannende bei dem Feld ist, jeden Tag ist was Neues und ist noch viel mehr zu holen als das, was man bisher gemacht hat.
Und es ist nie abgeschlossen.
Ist nie abgeschlossen. Das ist halt.
Ist das nicht manchmal auch frustrierend, dass man so nicht weiß, ich arbeite jetzt darauf hin und dann bin ich irgendwie einen ganzen Schritt vorwärts und eigentlich weiß man, nee, dann geht's weiter.
Ich finde das gut so, weil wenn man dann fertig ist, was ist danach? Deswegen, ich denke so, der Weg sollte das Ziel sein.
Und gab es Momente, in denen du gemerkt hast, so in dem Problem beißen wir uns die Zähne aus, das schaffen wir nicht mehr? Oder wo die KI mal gar nicht das gemacht hat, was ihr wolltet?
Also ich gehe ja oftmals davon aus, okay, zu Beginn wird sie nicht das machen, was ich möchte.
Okay.
Deswegen gehe ich mit einem ganz anderen Mindset rein. Also dieses
man geht erstmal davon aus, dass es nicht klappt.
Dass es nicht klappt, genau. Und dann arbeitet man darauf hinaus, dass es dann funktioniert.
Dass du sagst, ich kann das vielleicht jetzt noch nicht lösen, aber vielleicht in 2 Jahren. Nimmst du aus deiner Forschungstätigkeit irgendwas für dich persönlich mit, so was dich geprägt hat?
Definitiv, dass man Probleme oder Herausforderungen, die komplex erscheinen, die groß erscheinen, dass man die in kleine Teilprobleme zerlegt und die dann quasi so löst.
Mhm.
Und so gehe ich dann in der Forschung um und das hilft auch sehr viel im alltäglichen Leben, dass man sieht, hey, für alles gibt es eigentlich eine Lösung. Man muss halt nur geduldig genug sein und dann die Teilprobleme lösen. Dann kann man das gesamte Problem auch lösen.
Eine Frage, die wir jedem Gast stellen, ist, mit wem würdest du denn gerne mal einen Tee trinken? Mit welcher Forscherin oder welchem Forscher?
Da gibt es halt sehr, sehr viele aus heutiger Zeit, aber aus der Vergangenheit Alan Turing, ja, war seiner Zeit weit voraus, erkennen zu können, was das Potenzial von den Systemen ist. Und ja, jetzt Turing-Test im Bereich KI ist ja super relevant. Ist er gelöst, ist er nicht gelöst? Genau, mit ihm würde ich jetzt sehr, sehr gerne sprechen. Und was er sagen würde, ob die Systeme heute den Turing-Test bestehen oder nicht bestehen.
Naja. Mehdi, vielleicht müssen wir für diejenigen, die uns zuhören und nicht wissen, wer Alan Turing war, das einmal ganz kurz erklären. Das war ein britischer Mathematiker und im Grunde sowas wie der Vater der künstlichen Intelligenz. Also er hat die Grundideen für KI formuliert, wie, was ist denn eigentlich eine intelligente Maschine? Und dafür hat er einen Test erfunden, bei dem Menschen sich mit einem Computer unterhalten. Wenn die Tester nicht erkennen, ob ihnen ein Mensch oder eine Maschine gegenüber sitzt, dann kann man die Maschine als intelligent bezeichnen, meint Turing. Und das ist dieser berühmte Turing-Test, von dem du gerade gesprochen hast.
Genau, richtig.
Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Von dem Machine Learning-Wissenschaftler Mehdi Ali habe ich heute gelernt, warum die KI Lösungen für Probleme findet, für die wir Intelligenz benötigen und sie ganz anders lernt als wir. Warum der Zug für Europa im Feld der KI-Forschung erst noch richtig Fahrt aufnimmt und wieso die Geduld von Mehdi bei der KI-Forschung nicht abreißt, weil Probleme von heute eventuell heute noch gar nicht gelöst werden können. Danke Mehdi, dass du da warst und uns von deiner Forschung erzählt hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wenn ihr Anregungen habt, jemanden kennt, die oder der auch mal unbedingt in diesem Podcast erzählen sollte, oder ihr als junge Wissenschaftlerin oder als angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, meldet euch. Denn dafür ist dieser Podcast da. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Frank Seibert, Autorin Doris Tromballer. Produktion Matthias Sotil. Chefin vom Dienst Andrea Roth und die Redaktion hat Corinna Benning. In der kommenden Folge spreche ich mit Clara-Sophie Vetter darüber, ob KI irgendwann unsere Ärztinnen und Ärzte in der Psychiatrie ersetzen kann. Bis dahin noch ein Tipp vom Science Tea Time Team. Im Podcast KI Verstehen vom Deutschlandfunk bekommt ihr jede Woche Antworten auf alle Fragen rund um das Leben mit KI. KI Verstehen findet ihr in ARD Sounds. Abonniert Science Tea Time und verpasst keine Folge. Für Feedback oder Fragen schreibt uns gerne eine E-Mail an scienceteatime@br.de. Die aktuelle Folge gibt es immer in ARD Sounds.